Tourismus ist die Kolonisierung von 90% des Planeten für das wohlhabendste Zehntel seiner Einwohner. Und das wird auch nicht aufhören. Im Urlaub wollen wir dorthin, wo niemand sonst hin will. Nur wird das einfach immer schwieriger. Deswegen das Abenteuer. Tourismus ist eine Art Wallfahrt zum Ort der Erlösung, weg von den selbst erzeugten Zwängen und deswegen auch so eine Art privater Allmachtsfantasie. Wir können uns nicht selber verwandeln, weil sonst hätten wir das ja schon zu Hause oder im Büro gemacht, sondern wir müssen dafür irgendwo hin.
Diese Stimme kennt ihr vielleicht schon. Sie gehört Valentin Gröbner, der schon einmal für uns referiert hat. Wie entsteht eine Traumdestination? So hieß sein erster Vortrag für Saha und ist ebenfalls in diesem Feed zu finden. Valentin Gröbner ist Historiker und Autor und dieses Jahr am AHA eingesprungen, als wir einen kurzfristigen Ausfall im Programm hatten. Für uns hat er die Frage, wie langweilig dürfen Ferien sein, beantwortet. Und der Vortrag war wie immer sehr gut besucht und sehr beliebt. Die Website, die er am Schluss des Vortrags erwähnt, werdet ihr bestimmt googeln wollen. Wir verlinken sie euch in den Shownotes. Und nun zu Valentin Gröbners Vortrag. Viel Spaß mit der Audio-Lecture.
Danke. Ich bin also nicht der unkaputtbare Kapitalismus, der sogar seine größten Krisen übersteht, sondern ich bin der unkaputtbare Tourismus, der auch, glaube ich, alle Krisen übersteht. Und vielleicht, weil er anders als der Kapitalismus, also Kapitalismus und Tourismus haben ja gemeinsam, dass es immer die anderen sind. Nie wir selber. Anders als der Kapitalismus beruht der Tourismus aber nicht auf Innovation, glaube ich, zumindest als Historiker, sondern eher auf Wiederholung. Und Wiederholung bin ja auch ich, wie Christoph gerade erklärt hat. Wie früher im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, da wurden auch immer die Sendungen wiederholt. Und Wiederholung ist auch etwas, was wir von, also ich zumindest von meinen eigenen Urlauben kenne. Ferien verwandeln sich, wenn man oberhalb von 30 ist, in etwas, was sehr häufig von Routinen bestimmt wird. Also die Wiederholung von etwas zur Erholung macht man sich eine Wiederholung von etwas oder zu etwas, was man schon kennt. Also ins Bündnerland, weil es dort so schön ist. Und wenn man als Kind schon dort war oder in die Toskana oder als Bali, da war ich mit der letzten Freundin und da gehe ich jetzt auch wieder, aber anderswohin und so weiter. Sie kennen das. Das gilt natürlich nicht für alle, sondern sozusagen für einen Teil dieser vielen kommunizierenden Gefäße, die alle unter dem Namen Tourismus laufen und zu denen man eigentlich, glaube ich, Tourismen sagen muss. Das gilt aber natürlich nicht für die Branche, die ja von sich sagt, wir sind immer wieder neu, die kann auch anders. Ich weiß nicht, ob Ihnen auch die Plakate aufgefallen sind des Reiseveranstalters Travel House, von dem ich vorher nichts wusste, die November, Dezember bis Anfang Januar in Luzern und in der Innerschweiz gehangen haben, überall. Da wurde nämlich auf eine ganz spezifische Art und Weise Ferien als das genaue Gegenteil von Langeweile versprochen, nämlich Abenteuer. Auf dem einen Plakat sah man so ein Campingmobil, das ganz nah an den Rand eines wilden Canyons in der Wüste nach vorgefahren war. Und daneben stand, weil niemand fragt, wie es auf Balkonien war. Also Abenteuer. Und das zweite zeigte ein wilde Klippen an einem nördlichen Meer. Und daneben stand, erleben Sie Abenteuer, die sogar andere nicht vergessen. Das heißt, Ferien sind offenbar auch, also man kann nicht einfach daheim bleiben, sondern sie müssen vorzeigbar sein und wild und aufregend. Und das geht ohne weiteres noch ein bisschen schärfer. Eine andere Website, ich zitiere: Stürze dich mit uns ins Abenteuer. Wir organisieren Abenteuer und Expeditionen in die abgelegensten Winkel der Welt. Wir gehen dorthin, wo keiner hingeht. Komm mit, wenn du dich traust. Das ist der Marketing-Slogan von Wandermut, einem deutschen Anbieter für Extremreisen. Wandermut bietet zum Beispiel Reisen in den Dschungel von des Darien an. Das ist ein 100 Quadratkilometer großes und nur schwer zugängliches Berggebiet in Lateinamerika an der Grenze zwischen Kolumbien und Panama. Dichter Regenwald mit wilden Flüssen, Wasserfällen, Sümpfen und Schluchten. Ein Teil dieses Gebiets wird von Drogenkartellen kontrolliert, die das als Transportkorridor benutzen und ihre von Bewaffneten kontrollierten Routen mit Tretminen säumen. Der Darién, also dieses Gebirgsgebiet, liegt aber auch auf der großen Route von Lateinamerika in die USA. Und nach Schätzungen der Behörden und von Hilfsorganisationen haben allein im Jahr 2022 eine 250.000 Migrantinnen und Migranten dieses Gebiet illegal durchquert. Es gibt dort keinen Staat und keine Grenzkontrollen und keine Polizei, deswegen sind sie dort. Aber es gibt private Anbieter von Gewalt und man wird dort sehr leicht Opfer von Erpressung, Vergewaltigung und Mord. Offiziell gab es in diesem eigentlich menschenleeren Gebiet 2022 36 Tote durch Unfälle und Gewalt. Aber Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen schätzen, dass die reale Gewalt, die realen Opfer ein Vielfaches davon ausmachen. Denn auch für die bewaffneten Grenzschutztruppen von Panama und Kolumbien sind Teile des Gebietes mittlerweile No-Go. Und die Hilfsorganisationen sprechen von einer humanitären Krise, die genau dort seit 2020 eigentlich immer extremere Formen annehme. Bei Wandermut kann man eine 10-tägige Tour durch den Darién buchen. Oder genauer, man konnte 2022 für 3.500 Euro. Ob wir ankommen, sagt der Slogan auf der Website, ist dabei unklar. Genauso wie der ganze Verlauf der Reise. Auf Anfrage einer Tageszeitung verteidigten dann, ob das okay sei, dass man dort Leute hinbringt. Verteidigten die deutschen Reiseanbieter ihr Angebot. Die lokalen Gemeinschaften im Darién würden vom Tourismus und von den persönlichen Kontakten mit Reisenden sehr stark profitieren, sagten sie in einem Statement gegenüber der Redaktion. Zudem hätten sie dann Einnahmen durch Unterkünfte, Führungen und Transport der Besucher, die Wandermut dorthin bringt, in ihren Kanus. Ihr wichtigster Führer dort hätte in den letzten 20 Jahren nie Probleme mit Menschenschmugglern oder Kriminellen gehabt, versicherten sie der Zeitung in einer schriftlichen Stellungnahme wegen seiner Erfahrung und seinen Kontakten. Obwohl sie natürlich nie alles Risiko ausschließen könnten, sagten sie, hätte es bislang keinen einzigen Zwischenfall gegeben. Die Zeitung hat dann nochmal nachgefragt im Sommer 2023, ob sie Schutzgelder an private Organisationen zahlen würden. Darauf hat die Firma dann nicht mehr geantwortet. Denn als Tourist darf ich ja im Namen meiner eigenen Reiselust oder meines eigenen Wandermuts irgendwie alles. Tourismus ist der Inbegriff von Freiheit. Und Freiheit ist ja eins von den großen Worten. Das kommt immer mit eingebauten Ausrufezeichen daher. Und sehr gerne mit so einem Pronomen, erste Person Singular oder Plural. Meine Freiheit oder unsere Freiheit. Freiheit ist seit gut 70 Jahren so etwas wie die emphatische Selbstbeschreibung nicht nur der Schweiz, sondern auch des Teils der Welt, die sich selbst als freie Welt bezeichnet. Und mit der Freiheit bezeichne die moderne Gesellschaft ein Bild von sich selber, heißt das in den entsprechenden soziologischen Handbüchern. Und die Freiheit sind natürlich wir, die Touristen. Touristen ist aber gleichzeitig ein Stück Geschichte, das ist ein ziemlich altes Wort. abgeleitet von der Grand Tour aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Damals fuhren junge Männer aus den Oberschichten, aus England, Deutschland, Frankreich, der Schweiz, nach Italien, um ihre Bildung zu vervollkommnen, um fremde Sprachen zu lernen, altes Zeug anzuschauen und die richtigen Leute an den richtigen Orten kennenzulernen. Das war nämlich selbstverständlicher Teil ihrer Ausbildung. Der Teil der Ausbildung aller jungen Männer, deren Familien sich das leisten konnten. Das war sehr gut für die spätere Karriere, aber das kostete Geld, ziemlich viel Geld und ziemlich viel Zeit. Weil von zum Beispiel von Frankfurt nach Rom und nach Neapel, wie der Vater von Goethe das 1740 gemacht hat, brauchte man damals mehr als ein halbes Jahr. Das änderte sich am Ende des 18. Jahrhunderts, als es bessere Straßen gab, als die Reisegeschwindigkeit gestiegen ist und sehr viel mehr Leute als vorher durch die Alpen nach Italien gefahren sind. Aber die soziale Zusammensetzung dieser Reisenden hat sich nicht verändert. Arme Leute sind die ganze Zeit gereist, um anderswo zu arbeiten. Massenhafte Arbeitsmigration ist seit 400 Jahren in Europa der Normalfall. Aber Reiche verreisen zum Vergnügen. Und daran ändert sich auch mit der Einführung und dann mit dem rasanten Ausbau der Eisenbahn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erstmal nichts. Die Eisenbahn, das vergessen wir leicht, war am Anfang das Verkehrsmittel für reiche Leute. Die Armen sind weiterhin zu Fuß gegangen. Und der Tourismus, so wie wir ihn kennen, ist so alt wie die Eisenbahn, wie die Dampfmaschine und wie die Fotografie. Ab den 1860er Jahren wurde übrigens der gesetzliche Zwang zum Pass abgeschafft. Man konnte in ganz Europa, mit Ausnahme von Russland, ohne Ausweise reisen. Das war das goldene Zeitalter der Reisefreiheit, wie das spätere Autoren genannt haben. Es gibt ein berühmtes Plakat für den Orient Express von 1883. Das wirbt damit, dass man von London nach Istanbul einen Kurswagen hat, kein einziges Mal umsteigen muss und no passport necessary. Probieren Sie das heute mal. Aber das galt nur für diejenigen, die sich ein Erste-Klasse-Ticket leisten konnten. Alle anderen Reisenden, und von denen gab es Ende des 19. Jahrhunderts jede Menge, das ist die industrielle Revolution, Hunderttausende von Schweizerinnen und Schweizern gehen ins Ausland, um anderswo zu arbeiten, Hunderttausende Arbeitsmigrantinnen kommen in die Schweiz, um hier zu arbeiten. Die meisten von denen waren ohne Pässe unterwegs, aber sie mussten andere Dinge vorzeigen, Arbeitsbescheinigungen, Geld, Empfehlungsschreiben, um nicht wegen Bettelei oder wegen Vagabondage festgenommen und misshandelt zu werden. Dieses goldene Zeitalter der Reisefreiheit hat auch durchaus Pausen gehabt. Zum Beispiel, wenn eine ansteckende Krankheit gekommen ist, wie die Typhus- und Cholera-Epidemien der 1860er und 1870er Jahre oder die Kriege von 1870-71. In darauf spezialisierten Orten, und Luzern war damals schon einer, wurden zwischen 1870 und 1873 massenhaft Hotels geschlossen, weil keine Touristen mehr kamen. Und dasselbe ist beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs passiert. 1913 hat Luzern 114 Hotels. 40 Jahre später ist davon weniger als ein Drittel übrig. Diese gute alte Zeit, der Tourismus, war sehr globalisiert. Sie müssen sich vorstellen, dass Kairo 3 Jahre vor Luzern einen Eisenbahnanschluss gehabt hat und viel mehr Hotels als Luzern. Sie war sehr schnell, die gute alte Zeit, und sie war auch sehr schnell wieder vorbei. Und gleichzeitig wirkt sie bis heute nach. Wir verwenden ja auch immer noch das Wort Tourismus. Tourismus beruht seit dem 19. Jahrhundert auf etwas sehr Simplen, nämlich auf der Differenz zwischen den Leuten, die viel Geld und viel Zeit haben, und den Leuten, die bereit sind, für wenig Geld sehr lange zu arbeiten, weil niedrige Gehälter sind in der Branche bis heute die Regel. Das war im 19. Jahrhundert so, als die Italiener und die Schwaben in den Hotels in der Innerschweiz gearbeitet haben. Heute sind es fleißige Leute aus Makedonien, Serbien und Sri Lanka, ohne die kein einziges Hotel und kein Restaurant in der Innerschweiz länger als 24 Stunden funktionieren würde. Aber Tourismus braucht seit dem 19. Jahrhundert noch etwas, nämlich das ästhetische Erlebnis, die Sehenswürdigkeit, das den fremden Verkehrsort erst zum attraktiven Ziel macht, wo man hin will. Das können Berge sein, als vermeintlich unberührte Natur, oder historische Überreste von früher, so eine Altstadt oder so ein Tempel, oder der Strand, als Versprechen auf Verjüngung und intensive Körperlichkeit, die man sonst nicht hat. Alle diese Attraktionen haben gemeinsam, dass sie überhaupt erst durch die Dampfmaschine und durch die Industrialisierung entstanden sind. Vor dem 19. Jahrhundert wollte niemand ins Hochgebirge oder an den Strand, weil dort ist man nur zum Arbeiten hingegangen. Und beides galt übrigens völlig zu Recht als gefährliche, ungesunde und hässliche Orte. Das heißt, und an den Stränden hat es gestunken. Die industrielle technische Beschleunigung ist nicht das Gegenteil von unberührter Natur und historischer Sehenswürdigkeit, sondern die industrielle Beschleunigung hat beides, die unberührte Natur und die historische Sehenswürdigkeit, überhaupt erst erzeugt. Als Sonderraum, als intensive Erlebniszone und als Verwandlung. Weil wenn ich dorthin fahre, und das ist das Versprechen, wenn ich endlich aus meinem Büro rauskomme und an den Strand oder auf die Berg fahre, dann werde ich magisch verwandelt werden in eine kultiviertere, gesündere, schönere und auf jeden Fall vollständigere Person. Das heißt, Tourismus ist eine Art Wallfahrt zum Ort der Erlösung, weg von den selbst erzeugten Zwängen und deswegen auch so eine Art privater Allmachtsfantasie. Wir können uns nicht selber verwandeln, weil sonst hätten wir das ja schon zu Hause oder im Büro gemacht, sondern wir müssen dafür irgendwo hin. Das heißt, Tourismus beruht darauf, Leuten mit viel Zeit und Geld Dienstleistungen zu verkaufen, die von Leuten mit möglichst niedrigen Löhnen erbracht werden. Und das alles an einem Ort mit attraktiver Natur und öffentlichem Raum, für den der touristische Anbieter nichts bezahlen muss. Denn die Alpen, das Mittelmeer und die tropische Wildnis gibt's umsonst. Und dann gibt's noch etwas, was uns direkt mit dem 19. Jahrhundert verbindet. Das ist unsere eigene Selbstwahrnehmung als Besucher. Denn in der Rolle der Touristin und des Touristen ist das eigene Besonderssein fest einprogrammiert. Im 19. Jahrhundert war Reisen ein extrem machtvolles Statussymbol, wie im 18. Wer im 19. Jahrhundert Urlaub machte, gehörte allein schon dadurch, dass er oder sie sich das leisten konnte, zu der privilegierten Minderheit der wohlhabendsten 8% der Bevölkerung. Denn der allergrößte Teil der Schweizerinnen und Schweizer oder der Österreicherinnen und Österreicher konnte sich das nicht leisten vor dem Ersten Weltkrieg. Sommerfrische war etwas für bessere Leute und nur die trafen sich in den schönen Hotels. Und in den Tourismus ist seither eine leicht gespenstische soziale Utopie eingeschrieben, nämlich die einer geschlossenen, sehr, sehr schönen, ästhetisch befriedigenden Sonderzone, so eine Welt hinter dem Zaun, die nur für Angehörige meiner eigenen sozialen Klasse zugänglich ist und aus der alle armen Leute verschwunden sind oder zumindest unsichtbar. In diesem Kokon verbringt man dann die kostbarsten Wochen des Jahres. An diesem Ort sollen dann aber auch nur die richtigen anderen Leute sein. Und ich finde es, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde zumindest interessant, wie rasch sich auch im 21. Jahrhundert Touristen über andere Touristen aufregen und über deren Spielregeln. Also sehr viele Schweizerinnen und Schweizer, die ich kenne, finden die unübersehbar anderen und sehr selbstbewussten orthodoxen Juden, die Familien aus den arabischen Golfstaaten und die wohlhabenden Inderinnen und Indern in der Zentralschweiz, in den Bergen, überhaupt nicht amüsant, wenn die dort auf der Durchsetzung ihrer eigenen Spielregeln und Speisegebote selbstbewusst bestehen. Und wer gerne in Italien oder in den Tropen Urlaub macht, der wird dort sehr schnell ähnliche Anekdoten über Russen, Briten und Deutsche hören. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen den neuen Film von David Finch gesehen hat, der diesen letzten Herbst in die Kinos gekommen ist, Killer. Da lässt der Regisseur seinen Protagonisten sagen, nobody wants to talk to a German tourist. Weil der Protagonist ist selber als Auftragsmörder in Paris und deswegen verkleidet er sich konsequent und unübersehbar als Deutscher. Die Freiheit des Touristen besteht darin, dass einen die richtigen anderen Touristen umgeben. Das war in der guten alten Zeit auch schon so. Und beim Alternativtourismus, der sich sehr gerne als das genaue Gegenteil des üblichen Fremdenverkehrs darstellt, ist es noch viel spürbarer. Reisen zum Vergnügen ist, Entschuldigung, dass ich so unfreundlich bin, nichts anderes als Konsum. Wenn man die üblichen Klischees von der Begegnung mit dem Fremden und der persönlichen Erfüllung einmal weglässt. Tourismus ist Konsum in Reinform. Deswegen sind Bekenntnisse zur Klimaverträglichkeit hin oder her die Touristen von weit weg am interessantesten ökonomisch. Die geben nämlich am meisten Geld aus. Der oberste Tourismusdirektor der Schweiz hat das im Mai 2023 auf einer Pressekonferenz hier in Luzern ganz explizit vorgerechnet. Overtourism gäbe es in der Schweiz nicht, sagt er. Die Innerschweiz habe sich vom Corona-Schock exzellent erholt. Es bräuchte nur noch mehr Gäste aus Übersee, weil die mehr Geld liegen lassen. Mit 18% Übernachtungen machen die 30% vom Umsatz. Und im Rest der Welt ist das genauso. Das heißt, im Namen meines eigenen Besonderssein begebe ich mich im Urlaub an meinen Platz in der sozialen Hierarchie. Und als wohlhabender Schweizer oder Österreicher heißt das natürlich ziemlich weit oben. Denn mit einem Schweizer Pass und als Tourist können Sie in die meisten Länder der Welt ohne Formalitäten einreisen, als Tourist. Wenn Ihr Pass dagegen von Sri Lanka, Marokko oder Nigeria ausgestellt worden ist, ist es sehr anders. Und ich habe bislang auch vom dem Touristen gesprochen, das ist Absicht. Reisen ist historisch gesehen Männern vorbehalten, und zwar wohlhabenden, alleinreisende Frauen waren und sind bis heute sehr viel restriktiveren Regeln unterworfen. Und das wissen wir eigentlich auch ganz genau. 2018 ist ein sehr kluger und sehr, sehr böser Roman des holländischen Autors Leonard Ilja Pfeiffer erschienen. Das heißt, der heißt Grand Hotel Europa. Ich kann den nur einfach empfehlen. Der bringt die ganzen Paradoxa des Tourismus im 21. Jahrhundert komplett auf den Punkt. Die Hauptperson ist ein Holländer, der sehr, sehr gut Italienisch kann und es darauf anlegt, in Italien nicht als Tourist erkannt zu werden. Und in Genua und dann in Venedig lebt. Und um dessen Erlebnisse geht es. Man muss, heißt es in dem Roman, schon die richtigen Orte ohne Touristen besuchen. Und das sind die, wo andere Touristen gewesen sind, ohne dort Touristen zu entdecken. Und noch ein Zitat, eines lernt man beim Reisen, es bringt einem nichts. Es ist nur eine Rechtfertigung dafür, oberflächlich und gleichgültig zu sein. Zitat Ende, es ist, glaube ich, genau diese Art von Überdruss oder Selbstekel, gegen den der Extremtourismus das ganz besondere Abhilfe verspricht. Ich bin doch nicht wie alle anderen. Ich sehe lauter Dinge, die die anderen nie sehen werden. Ich steige auf die steileren Berge, ich erforsche die wilderen Dschungel, ich gehe an die echteren Orte und das lasse ich die anderen natürlich auch wissen. Weil ich all die geilen Fotos vom Canyon und vom Dschungel und von den extrem eindrucksvollen Orten herumschicke. Mir geht es nämlich ums Abenteuer. Das Wort Abenteuer hat auch eine ganz schön, kommt aus der Vergangenheit, hat eine ziemliche Geschichte auf dem Buckel und es ist deutlich älter als das Wort Tourismus, 800 Jahre alt, von Aventüre aus dem Französischen im 12. Jahrhundert. Und aus den französischen Ritterromanen wandert dieses Wort dann in alle europäischen Sprachen. Die vom höfischen Ritter gesuchte, ihm oft in fantastischer Weise zustoßende Gelegenheit zu wagemutigen Handeln, heißt das im entsprechenden Wörterbuch. Um sich selber solche Erlebnisse zu ermöglichen, begibt sich der Ritter seit dem 12. Jahrhundert auf die Reise weg von zu Hause durch Wälder, Orte der Leere und des wilden, unkontrollierbaren, in denen man Ungeheuern, Monstern und verlockenden Prinzessinnen begegnen kann, mit denen oder um die man dann kämpft, und um das die Leute daheim das miterleben zu lassen, werden diese Aventüren dann ab dem 13. Jahrhundert zur Formel für aufregende Unterhaltungsliteratur, die genau diese Reisen nacherzählt. Das hat demonstrativ fiktive Elemente, das heißt enthält verlockend Fantastisches und Erfundenes, sonst sind die Zuhörer enttäuscht. Und deswegen wird noch einmal ein bisschen später, im 15. Jahrhundert, dasselbe Wort Abenteuer auch als Begriff für exotische Stoffe, Gold- und Silbergegenstände gebraucht, die zwar wie kostbares Zeug aussehen, aber keine sind. Gefälschte Luxuswaren unklarer Herkunft, die gibt es nämlich auch schon ziemlich lange, auf deren Wert man eben sich nicht verlassen kann. Sie sind sozusagen eine Abenteuergeschichte, eine Erfindung. Ein Abenteuer ist also nicht jede Begegnung mit dem Unbekannten oder mit dem bedrohlichen oder glücklichen Zufall, sondern ist immer eine Story, die etwas Übertreibung und Show enthalten muss und vielleicht auch inszeniert ist, aber mit starken Effekten und Gefühlen sowieso. Wenn wir von etwas sagen, dass es ein Abenteuer war oder werden soll, haben wir immer auch schon das Publikum für die Geschichte im Kopf, mit mir selber als wagemutigen Ritter oder als kühner Prinzessin. Abenteuer, die schlecht enden, gibt es auch schon in den Ritterromanen des 13. Jahrhunderts, Bad Trips, die dann aber am Schluss doch gerade noch gut ausgehen. Aber es war knapp. Ein Abenteuer eben, ein Risiko, aber im Nachhinein. Suchen wir also Abenteuer und Abwechslung im Urlaub? Und wer ist genau wir? Ich? Sie? Wir alle Kunden, glückliche Kunden von Hotelplan? Sind wir auf der Suche nach den dunklen Wäldern und nach den Ungeheuern aus dem 13. und 14. Jahrhundert? Das ist wahrscheinlich. Wir landen aber dann doch zufällig in den Ferienzielen unserer Eltern, in der Toskana, in Griechenland, in Thailand und in Bali oder gleich im Campingmobil, weil es so schön ist und so preisgünstig. Irgendwas stimmt natürlich überhaupt nicht mit dem Begriff Abenteuerurlaub und mit dem sogenannten Dark Tourism, seinem düsteren Zwillingsbruder, auch nicht. Dark Tourism, also Orte von Gewalt, Unglück und Tod als Reiseziel, der Tod anderer Leute, inklusive des demonstrativen Selbstdokumentation der Besucherinnen und Besucher per Social Media von diesen Orten des verlockenden Schreckens, das hat in den letzten 10 Jahren eine erstaunliche Karriere gemacht, zunehmend mediale Beachtung gefunden. Ich glaube, dass das nicht zufällig ist zu der wachsenden Debatte um Overtourism, also die gleichzeitig ab etwa 2010 radikal zugenommen hat. Da erschienen die ersten Angebote für Reisen nach Tschernobyl, Besichtigung des Reaktors und der verlassenen Stadt Pripyat inklusive oder zu ehemaligen Vernichtungslagern in Osteuropa oder ab dem Beginn des 21. Jahrhunderts war für alle Leute, die nach Kambodscha gefahren sind, der Besuch der Killing Fields dann auch sozusagen ein Muss, wenn man mitreden wollte, wie es denn da war. Und zur selben Zeit entstand eine weitere sehr interessante Spezialkategorie des Reisens, nämlich als touristischer Sehenswürdigkeit, die meisten von Ihnen auch kennen werden, nämlich die sogenannten Lost Places, verlassene ehemalige Fabriken, Vergnügungsparks, Luxusvillen, leere Hochhäuser oder militärische Anlagen. Ihre ehemalige Funktion ist für ihre Anziehungskraft vollständig irrelevant. Sie müssen nur pittoresk zerfallen sein, irgendwo im Nirgendwo, aber noch erkennbar, von Pflanzen überwuchert und vor allem schwer zu erreichen. Also, da gibt es mittlerweile, gehen Sie in eine Buchhandlung, jede Menge Bildbände. Es hat angefangen mit Social-Media-Seiten. Jetzt gibt es jede Menge Bildbände, ehemalige Festungen im japanischen Meer, unterirdische Fabriken aus dem Zweiten Weltkrieg, verlassene Raketenabschussrampen in Kasachstan oder pleitegegangene Immobilienprojekte an der türkischen Schwarzmeerküste. Egal, Hauptsache menschenleer, schwer erreichbar, fremd und tauglich für eindrucksvolle Fotos. Sie zeigen nie nur den Lost Place selber, sondern immer auch mich, derjenigen, der ihn erreicht hat und sich dort selbst dokumentiert. Ich bin da, aber nur ich, ganz allein und ihr eben nicht. Die entsprechenden Beweisbilder finden Sie alle mit 3 Klicks auf den entsprechenden Plattformen und zwar zu 10, 100.000. Diese Bilder demonstrieren etwas durchaus Paradoxes. Die eigene Anwesenheit in der Abwesenheit für die Blicke eines abwesenden Publikums, das aber bitte hinschauen soll. Und gewöhnlich haben diese Bilder, und ich weiß das von 3 Orten, auch handfeste Wirkungen. Denn der vermeintlich verlassene Ort, an dem vorher niemand war oder niemand freiwillig hin wollte, wird daraufhin binnen relativ kurzer Zeit zu einer durchaus beliebten und gut frequentierten Touristenattraktion. Jede Spielart des Tourismus am Ende des 20. am Beginn des 21. Jahrhunderts behauptet von sich selber, also wie der Dark Tourism, die Lost Places, behauptet von sich selber noch nie da gewesen zu sein und jedes Mal wird die eigene Medialisierung, also die Bilder und die Videos auf den sozialen Netzwerken, als Beweis dafür angeführt. Ich bin Historiker und ich bin da einfach skeptisch. Mai 1871, die Niederschlagung des Aufstands der Pariser Kommune hatte binnen 3,5 Wochen zwischen 7.000 und 10.000 Menschen in der Stadt das Leben gekostet. Zahlreiche öffentliche Gebäude, darunter das Rathaus, die Ministerien und der Regierungssitz, waren entweder durch die Beschießung, Paris war belagert worden, oder durch Brandstiftung der Aufständischen zerstört. Gefangene Aufständische wurden noch in den letzten Maitagen zu Hunderten in Paris auf der Straße erschossen. 5 Wochen später, im Juli 1871, bietet der britische Reiseanbieter Thomas Cook, Erfinder der Pauschal- und All-Inclusive-Reise, Reisen nach Paris an, in die zerstörte Hauptstadt, samt besonders gedruckten Karten und Stadtplänen für die Besichtigung der sehenswertesten Zerstörungen. Fotos der Ruinen wurden zu Verkaufsschlagern und Cooks Reisen waren ausgebucht. Kaufen konnte man auch die Fotografien der exekutierten Aufständischen, gestochen scharfe Bilder, denn Tote bewegen sich nicht mehr und bei den damals noch langen Belichtungszeiten der Fotografie war das ein großer Vorteil. Winter 1914-15 beginnen monatelange erbitterte Kämpfe zwischen französischen und deutschen Truppen um die Kuppe des 970 Meter hohen Hartmannsweiler Kopf am südlichen Ende der Vogesen. Mehr als 30.000 Menschen sind dort auf diesem Berg, allein auf diesem Berg gestorben, mit wochenlangen Artillerieangriffen, Flammenwerfern, Giftgaseinsätzen. Ab dem Frühjahr 1915 gab es einen Kriegsausflugstourismus zu den günstig gelegenen Ausflugsorten in der Schweiz, von denen man aus die Explosionen beobachten konnte. Der Hartmannsweiler Kopf wurde 1921 als Monument National unter Schutz gestellt und wird heute von jährlich 250.000 Menschen besucht. Er gehört zu den meistbesuchten Touristenzielen des Elsass. Ist das eigentlich auch Dark Tourism? Im selben Jahr 1921 wurde in den Basler Neuesten Nachrichten eine Werbeanzeige über eine halbe Seite geschaltet. Eine geführte Besichtigungstour durch die wichtigsten Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs, von Elsass bis nach Flandern, vor allem Verdun, im Auto. Das war damals etwas für die Reichsten der Reichsten, der Luxustourismus des Jahres 1921 schlechthin. Wenn Sie heute, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen in Krakau war in den letzten Jahren, wenn Sie dort am Bahnhof aussteigen, ist da eine lange Reihe von Taxis und Kleinbussen mit selbstgemalten Schildern. Da steht Best Price to Auschwitz und Auschwitz, Salt Mine, cheap. Der deutsche Schriftsteller und Journalist Navid Kamani beschreibt das in seinem 2018 erschienenen Buch Entlang den Gräben. Das ist eine Reise, die er von der deutsch-polnischen Grenze, Stichwort Flüchtlingskrise, über Krakau in die Ukraine macht. Der Krieg um den Donbass hatte ja damals bereits begonnen. Er fährt mit Freiwilligenverbänden an die Front im Donetsk und berichtet davon. Und dann fährt er weiter auf die Krim, frisch von russischen Truppen besetzt, von dort weiter in den Kaukasus nach Georgien, Abchasien, Armenien und Aserbaidschan. Natürlich ist er kein Tourist, sondern reisender Reporter, Beobachter und führt überall Interviews mit Aktivistinnen, Passanten, Taxifahrern und ganz unterschiedlichen Leuten. Und dieses Buch wurde vom Verlag ziemlich reißerisch aufgemacht. Zitat vom Klappentext hinten: In die Bloodlands des Zweiten Weltkriegs am Riss zwischen Ost und West entlang, wo der Kalte Krieg im Donbass zum Weißen Krieg wird, in ein von Krieg und Katastrophen zerklüftetes Gebiet. Wenn ich mir dieses Buch kaufe und es lese, was bin ich dann eigentlich? Auf jeden Fall der Konsument der Abenteuerreise von jemand anderem. Abenteuerreisen sind geträumte Zugehörigkeit. Ich erfahre Dinge, die ich sonst nie erfahren würde. Abenteuerreisen sind geträumte Zugehörigkeit zu einer ganz kleinen, exklusiven Gruppe derjenigen, die mehr wissen, die sich trauen, dorthin zu fahren, wo sich niemand hintraut, die Tapferen und die, so ein Zufall, auch genügend Geld haben für die Tapferkeit und damit sie den anderen davon berichten können. Das ist deswegen notwendig, weil ja alle in Urlaub fahren. Die Anzahl der Touristinnen und Touristen, das wissen Sie natürlich, steigt und steigt. 2019, dem bisherigen Rekordjahr, waren es 1,5 Milliarden. Das ist bis heute Rekord, aber letztes Jahr waren es schon wieder 1,38 Milliarden, das zweitbeste Jahr, sagt mir die Website der UNWTO, der United Nations World Tourism Organization. Im Vergleich 2023 gab es aufgrund der Zahlen des Hochkommissariats für Flüchtlinge der Vereinten Nationen etwas unter 100 Millionen Flüchtende. Auch das eine Rekordzahl. Durch den tödlichen Dschungel des Darién an der Grenze zwischen Panama und Kolumbien, mit dem ich begonnen habe, versuchen pro Jahr 250.000 Leute zu kommen. Das klingt nach sehr viel, ist aber genauso viel wie Leute auf den Hartmannsweiler Kopf, auf das Monument National im Elsass pro Jahr gehen. Die haben nämlich auch 250.000 Besucher. Und es ist natürlich ein Bruchteil dessen der Leute, die in der benachbarten Karibik pro Woche Urlaub machen. Es gibt sehr viel mehr Leute auf der Welt, die zum Vergnügen unterwegs sind, als solche, die vor Krieg, Gewalt und Armut fliehen oder als illegale Migrantinnen auf Arbeitssuche sind. Der Tourismus ist ganz offensichtlich das automatische Produkt verbesserter Lebensbedingungen, und zwar überall. Das hat ein unfreundliches Buch, das der italienische Autor Marco D'Aramo 2017 geschrieben hat, Die Welt als Selfie. Das ist sehr lesenswert. Der sagt, Tourismus ist die Kolonisierung von 90% des Planeten für das wohlhabendste Zehntel seiner Einwohner. Und das wird auch nicht aufhören. Nächste Woche wird das größte je gebaute Kreuzfahrtschiff seinen Betrieb aufnehmen. Der Icon of the Seas, 370 Meter lang, kosten 1,1 Milliarden Dollar. 2010 hatten 14% der Weltbevölkerung eine Fernreise gemacht, schätzt die Tourismusorganisation der Vereinten Nationen. 2030, so ihre Prognose, werden es 22% der Weltbevölkerung sein. Und das habe ich im September auf einem Kongress über die Zukunft des Tourismus gehört, vom Leiter der Abteilung für nachhaltige Entwicklung der World Tourism Organization. Das war ein sehr nüchterner deutscher Banker. Im Jahr 2030, hat er gesagt, wird ein Viertel aller menschengemachten CO2-Emissionen überhaupt durch Tourismus erzeugt werden. Und Europa wird spätestens dann von sehr, sehr viel mehr Leuten besucht, als hier wohnen und als von hier losfahren. Das hat mit der unterschiedlichen Demografie in unterschiedlichen Weltgegenden zu tun. Und die eindrucksvollen Zahlen, der hat Zahlen geliefert, die waren sagenhaft. Und diese eindrucksvollen Zahlenkaskaden waren, und das hat mir am besten gefallen, mit schönen Luftbildern von menschenleeren Wasserlandschaften mit Bäumen unterlegt. Das war ja sein Bildschirmhintergrund. Im Urlaub wollen wir dorthin, wo niemand sonst hin will. Nur wird das einfach immer schwieriger. Deswegen das Abenteuer. Sie können zum Beispiel die Warzone Tours buchen. Ein amerikanischer Anbieter für Pauschalreisen, der bringt Sie in die Ukraine, in den syrischen Bürgerkrieg oder nach Nagorno-Karabach in den Kaukasus, je nach Gusto. Und wenn Sie darüber noch mehr wissen wollen, dann schalten Sie am nächsten Dienstag, 30. Januar um 23.20 Uhr Arte ein. Da kommt nämlich der Dokumentarfilm von Vita Maria Drigas, einer litauischen Filmerin, darüber. Oder Sie klicken einfach aufs Internet, auf https://wanderboot.ch, der deutschen Firma, mit der ich begonnen habe, weil seit letzten Herbst ist der Dschungel des Darien aus deren Angebot verschwunden. Ersetzt ist er durch etwas Neues, auch in Panama, Survival Island, eine einsame Insel fernab der Küste Panamas inmitten des Pazifischen Ozeans. Ich zitiere von der Website. Sie ist vollkommen unbewohnt. Und niemand außer uns wird dort sein. Dafür haben wir gesorgt, indem wir die gesamte Insel gemietet haben. Dann kommen die Preise. Sobald wir aus dem Helikopter in den Pazifik gesprungen sind, schwimmen wir zwischen Haien und Stachelrochen an den Strand und bauen uns dort... Nein, schauen Sie nach. Machen Sie Ihr Smartphone auf und machen Sie wandermut.de und bauen uns dort provisorische Hütten. Der Guide hilft uns dabei die ersten 3 Tage, aber dann müssen wir uns selbst durchschlagen und uns selbst Essen besorgen, bis uns nach einer Woche der Helikopter wieder abholt. Und dazu gibt es Fotos von lauter kernigen Kerlen, ganzen Männern mit nacktem Oberkörper vor tropischer Idylle. Die schauen alle sehr deutsch aus. Kein einziger kommt aus Lateinamerika oder aus der Karibik. Und auf der ganzen Website habe ich beim Herumklicken eine einzige Frau entdeckt. Es mag Zufall sein. Auf jeden Fall jede Menge kernige, sehr selbstbewusste Sprüche. Wir machen das, steht da, von den Gründern der Website, weil wir keinen Bock haben auf Massentourismus. Ausrüstung verkaufen sie auch. Besonders stolz sind sie auf ihre Eigenentwicklung. Eine Tropenhose, die man bei ihnen bestellen kann, die auch den härtesten Ansprüchen und jedem Abenteuer gerecht wird und von der tatsächlich auf der Website der Satz steht, nie mehr schwitzige Eier. Und mehr muss man, glaube ich, zu dem Extremtourismus auch nicht sagen. Dankeschön.
Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am@aha-festival.ch. AHA, ein Podcast für Wissen, ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matijašević. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Miloš Mišić.